NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. Oktober 1900. Der Geburtstag des Bankiers Friedrich Karl von Oppenheim.
April 1958. Das Fernsehen steckt noch in den Kinderschuhen. Aus dem Vereinsheim des Tennisclubs Rot-Weiß in Köln wird eine Rateshow in die wenigen Haushalte übertragen, die schon ein Empfangsgerät haben. Die Sendung ist live und deshalb existiert kein Mitschnitt. Das Quiz heißt Europa und der große Preis. 10 Kandidaten beantworten Fragen rund um die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation in den westeuropäischen Nachbarländern. Der Sieger darf zur Endausscheidung nach Brüssel fahren. Eine Jury sitzt auf einem extra Podest. Ihr Leiter ist ein Kölner Urgestein mit Adelstitel.
Und wir haben die Ehre, als Sprecher der Jury begrüßen zu dürfen, seine Hochwohlgeboren, Baron Friedrich Karl von Oppenheim.
Dass der Chef der piekfeinen Privatbank Salomon Oppenheim Junior & Company bei so etwas mitmachte, überrascht zunächst. Doch hier ging es um etwas, das dem Baron am Herzen lag.
Es ging wesentlich darum, diesen europäischen Gedanken in breite Massen zu bringen.
Sagt Ulrich Soenius, Direktor des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsgeschichte in Köln.
Mit diesem berühmten Namen, den er hatte, Oppenheim war ja kein Unbekannter, hat er natürlich die Rolle gehabt, zu zeigen, Europa ist ein Weg und kann nach vorne gedacht werden. Dafür braucht es aber markante Persönlichkeiten. Auf die Rolle hat er sich auch gerne eingelassen.
Oppenheim ist zu diesem Zeitpunkt Vorsitzender der Europa-Union im Kreisverband Köln. Noch im gleichen Jahr, 1958, wird er zum Präsidenten der Bundesorganisation gewählt werden und bleibt das 15 Jahre lang. Noch etwas später zu seinem 75. Geburtstag resümierte er:
Am liebsten ausgefüllt neben meiner Tätigkeit in der Bank meine Tätigkeit für die europäischen Probleme. Das lag mir am meisten am Herzen und ich hoffe, dass ich etwas geleistet habe.
Die Europa-Union war ja eigentlich gegründet worden, um den Gedanken Europas in dieses deutsche Volk zu tragen, was ja gerade noch wenige Jahre zuvor einem Diktator zugejubelt hat. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, dass die Deutschen schon europafreundlicher waren, war nicht nur der Druck der Wirtschaft und der Westorientierung, sondern war eben auch, weil sie dann erkannt haben, dass in Europa auch eine Zukunft liegt.
Eine mutige Vision im Jahr 1958, dem Jahr, in dem die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die sogenannte Montanunion, mit gerade mal 6 Ländern ihre Arbeit aufnahm. Friedrich Karl von Oppenheim formulierte es seinerzeit so:
Ob Schüler oder Lehrling, Student, Ingenieur, Sekretärin, Kaufmann, Facharbeiter oder Landwirt, sie alle werden in naher Zukunft über die Lebensbedingungen im Vereinigten Europa Bescheid wissen müssen, um in dem gemeinsamen Wirtschaftsgebiet arbeiten, verdienen und leben zu können.
Doch warum kümmerte sich ein vielbeschäftigter, steinreicher Bankier um die große Politik? Geschäftliche Interessen waren es nicht an erster Stelle, sagt Ulrich Soenius, sondern sehr existenzielle, persönliche Erfahrungen, die erst wenige Jahre zurücklagen.
Entscheidend ist wohl auch dieser Erlebnis des Zweiten Weltkriegs und vielleicht auch entscheidend die Verhaftung gewesen. Und ich glaube, diese Diktaturerfahrung hat auch nochmal eine große Rolle gespielt, dass man eben nicht nationalistisch, nicht beschränkt auf einen Staat, nicht beschränkt auf eine Regierungsform, ein Regime in einem im Vergleich auch zu anderen Kontinenten kleinen Bereich bewegen kann. Man braucht halt die Nachbarn, man braucht die Menschen und die freien Grenzen.
Grenzenlos zu denken, nationalistische Engständigkeit abzulehnen, das liege quasi in der DNA einer Familie, die so international lebt und vernetzt ist wie die Oppenheims. Neben Rothschild ist Oppenheim der zweite große Name für eine Privatbank auf deutschem Boden. Beide Familien waren tragende Säulen für die Entwicklung der Industrie in Deutschland, aber auch für die Finanzierung von Staat und Regierungen. 1789 wurde Sal Oppenheim zunächst noch in Bonn gegründet. Es gab noch weitere Teilhaber, doch die Familie hatte stets das Sagen. Friedrich Karl von Oppenheim wurde am 5. Oktober 1900 als Mitglied der 5. Generation geboren. Er war das dritte Kind seiner Eltern und somit in der Tradition der Familie nicht dazu auserkoren, in der allerersten Reihe der Bank zu stehen. Überhaupt hätte seine aus den USA stammende Mutter nach zwei Söhnen endlich gerne ein Mädchen bekommen, erzählt Enkel Christopher von Oppenheim.
Da hat meine Urgroßmutter gesagt, da muss das ein ganz besonderes Kind sein, ein sogenanntes Goldkind. Und daraus ist dann der Name amerikanisch als Sunny, unser Sonnenschein, entstanden.
Sunny, dieser Spitzname sollte Friedrich Karl sein Leben lang begleiten. Ein Mann mit Stil und sonnigem Gemüt, der es bei Feiern auch gerne mal krachen ließ. Er machte eine solide Bankierausbildung im In- und Ausland, aber studieren ließ ihn die Familie nicht.
Ende der 20er Jahre kam er erst mal rein. Er kam ja aus Amerika und auch Brasilien. Er hatte schon so ein bisschen internationalen Flair mitgebracht. Aber sein älterer Bruder Waldemar war eigentlich so die starke Persönlichkeit. Ich glaube, der hat erst mal seine Nischen suchen müssen. Und die hat er dann gefunden in speziellen Beteiligungsfirmen.
Diese Beteiligungen brachten ihm zahlreiche Posten in Aufsichtsräten, vor allem bei Firmen im Rheinland ein, wie der Basalt AG oder der Stolberger Zinkgesellschaft. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 war damit Schluss. Mit gerade mal Anfang 30 erlebte Friedrich Karl von Oppenheim zum ersten Mal die Auswirkungen von Nationalismus und Ressentiments. Er war kein Jude, sondern galt wegen der familiären Herkunft bei den Nazis als Mischling zweiten Grades. Doch die Bank, besonders ihr Name, blieb den braunen Machthabern ein Dorn im Auge.
Man war schon noch am Markt, man konnte auch Geschäfte machen, aber es war der Druck so groß, dass dann 1938, wo die Verfolgungsmaßnahmen gegen Juden ja noch stärker wurden durch die Reichspogromnacht, dass man dann den Druck erhöht hat und dann war keine andere Möglichkeit mehr da, als den Namen zu wechseln im Bankhaus Pferdmenges. So hat aber das Bankhaus dann erstmal überlebt.
Robert Pferdmenges, der spätere Freund und CDU-Wirtschaftsberater von Bundeskanzler Konrad Adenauer, war 1931 als Teilhaber in die Bank eingestiegen. Jetzt mussten bzw. konnten sich die Familienmitglieder hinter ihm zurückziehen. Sunny Oppenheim nutzte das für zahlreiche Auslandsaufenthalte. Sein Reisepass aus dieser Zeit ist voll bedruckt mit Behördenstempeln aus aller Welt. Auch nach Beginn des Zweiten Weltkriegs war er viel im Ausland unterwegs. Vorgeblich, um Beteiligungsfirmen der Bank zu besuchen. Doch der Hauptgrund war ein anderer. Er wollte Menschenleben retten. Dafür ging er ein hohes Risiko ein, wodurch er mehr und mehr ins Visier der Gestapo geriet. Nach dem Attentatsversuch auf Hitler 1944 wurde er als mutmaßlicher Sympathisant denunziert und landete im Gefängnis in Landshut, wo ihm die Todesstrafe drohte. Friedrich Karl von Oppenheim war nicht nur Sunny, die rheinische Frohnatur, sondern auch ein nachdenklicher, mutiger Mann mit hohem Gerechtigkeitssinn. Dafür wurde er posthum in Israel als Gerechter unter den Völkern geehrt. Zu seinen Lebzeiten hat er das nie an die große Glocke gehängt. Sein Enkel, der heute 55-jährige Christopher von Oppenheim, kennt die Erzählungen allerdings seit seiner Kindheit. Es ist die Geschichte der befreundeten jüdischen Familien Griesmann und Lissauer.
Das waren diese beiden Familien, denen mein Großvater geholfen hat, über Holland mit einem Bus, Belgien, Frankreich, Spanien. Die Ausreise hat er für sie organisiert, die Ausreisevisa und eben auch eine Abordnung, vermutlich Wehrmachtsoffiziere, die diese Familien begleitet hat bis zu ihrem Endpunkt in Spanien.
Von dort aus ging es per Schiff nach Südamerika. 11 Personen entkamen so im September 1940 dem Konzentrationslager. In den Unterlagen der Gestapo findet man ein Dossier zu Oppenheim, in dem dieser Vorgang beschrieben wird. Außerdem heißt es dort:
Wiederholt konnte festgestellt werden, dass Friedrich Karl von Oppenheim nach Unterredung mit anderen Personen sich mit dem Gruß Heil Hitler verabschiedete und darauf in ein schallendes Gelächter ausbrach.
Im Oktober 1996, 18 Jahre nach seinem Tod, reiste die Familie von Friedrich Karl von Oppenheim nach Yad Vashem, um die besondere Ehrung entgegenzunehmen. Christopher von Oppenheim leitete die kleine Kölner Delegation.
Als wir angekommen sind, wurden wir eigentlich wie Staatsgäste empfangen. Also an dem ersten Abend hat Shimon Peres unser Hotel aufgesucht. Es gab dann einen Empfang, er hat eine Rede gehalten, er hat mit der gesamten Familie gesprochen. Am nächsten Tag sind wir dann auch empfangen worden, eben von dem obersten Richter von Israel, dann Abgeordnete von der Knesset. Es war im Fernsehen, es war in den Zeitungen.
Die Auszeichnung Gerechter unter den Völkern bekommt nur, wer Juden gerettet und dabei sein eigenes Leben nachweislich riskiert hat. Diese Haltung seines Großvaters beeindruckte Enkel Christopher bei der Feierstunde in Yad Vashem und bis heute.
Die berühmtesten Geschichten von Oskar Schindler oder Wallenberg. Wenn man mit diesen Geschichten konfrontiert wird und dann auch die Geschichte von meinem Großvater, dann kriegt man zum ersten Mal ein Gespür für die Gefahren, der man persönlich ausgesetzt war. Es muss eine Hilfeleistung sein, im Bewusstsein, dass man selber in Gefahr ist und sich sozusagen in Todesgefahr begibt.
Der Todesstrafe entging Friedrich Karl von Oppenheim vermutlich nur, weil sich die Ermittlungen gegen ihn in den letzten Kriegswochen immer wieder hinauszögerten. Schließlich wurde er von den Amerikanern befreit, bevor ein Prozess stattfinden konnte. Zurück in Köln nahm er wieder seinen Platz in der Bank ein, wieder den in der zweiten Reihe, wieder als Multi-Aufsichtsrat in deutschen Industriebetrieben. In Spitzenzeiten brachte er es auf 35 Mandate, so viele hatte nicht einmal Bankierslegende Hermann Josef Abs. 1952 starb überraschend Waldemar von Oppenheim, der ältere Bruder, und so wurde Friedrich Karl zum ersten Mann. Doch auch jetzt schaffte er es irgendwie, den Top-Bankier und den Europa-Union-Vorsitzenden unter einen Hut zu bringen. Und das Amt des Präsidenten des Kölner Rennvereins auch noch.
Eingang der Gegenseite an die Spitze.
Geschickt verband er das eine Engagement mit dem anderen und sei es durch ein von ihm erdachtes Top-Sportereignis.
Aus dem Grunde haben wir uns überlegt, einmal ein Rennen wie in Frankreich Prix de l'Arc de Triomphe laufen zu lassen, der besonders hoch dotiert war. Und da habe ich selber als Präsident der Europa-Union gedacht, ihn Preis von Europa zu nennen, weil ich damit auch viele Menschen ansprechen kann, die den Europagedanken dann weiter fördern.
Der Kölsche Europäer ist eine Oppenheim-Biografie betitelt. In der Tat war ihm der viel zitierte Kölsche Klüngel eher kleinbürgerlich und fremd. Er liebte es eine Spur größer und mondäner. Der Weinliebhaber, Pferdenarr und Bentley-Fahrer versteckte seinen Reichtum nicht. Im Gegenteil, er ließ andere daran teilhaben, etwa als Gastgeber legendärer Galaabende für die politische und gesellschaftliche Prominenz in seiner Villa in Köln-Marienburg.
Wenn zum Beispiel beim Preis von Europa ein großer Empfang in der Lindenallee gegeben wurde, kam der russische Botschafter, kam der französische Botschafter. Wenn er Besprechungen hatte wegen Europa-Union, später konnte ich das ja nachlesen, Karl Carstens, der spätere Bundespräsident, mit dem haben wir dann zusammen mit meinem Großvater, mal salopp gesagt, Fußball gespielt.
Sein Enkel Christopher ging hier als Kind ein und aus. Heute ist er selbst der Hausherr der Villa Oppenheim an der Lindenallee.
Die Lindenallee war der Mittelpunkt, mein Großvater war der Mittelpunkt und ich glaube, er hat es auch genossen und auch sich so ein wenig inszeniert, der Mittelpunkt zu sein. Und davon haben wir eben auch profitiert.
Friedrich Karl von Oppenheim hatte ein ausgefülltes, aufreibendes und körperlich aufzehrendes Leben. Beim Fernsehinterview zu seinem 75. Geburtstag sitzt er im feinen Zwirn unter einem Ölgemälde des Bankgründers. Doch der Tribut seines rastlosen Lebens ist ihm ins Gesicht geschrieben.
Zeit ist abzutreten, wenn man geistig nicht mehr dabei ist. Und sonst hoffe ich bis zuletzt, wie es auch meine Vorfahren gemacht haben, auf diesem Stuhl sitzen bleiben zu können.
3 Jahre später starb der Kölsche Europäer und adlige Privatbankier in seiner Heimatstadt.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an Friedrich Karl von Oppenheim, der am 5. Oktober 1900 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.